ich erinnere mich ganz grob an meine Jugend noch zurück, das ist auch schon 100 Jahre her, ne? Bei uns war es damals so, ich glaube, ich war in der vierten, lass mich in der vierten, in der dritten, in der zweiten Klasse gewesen sein, von mir aus auch in der fünften, ich weiß es nicht mehr. Das kann dann, ich sag mal, nachdem der Mauerfall war, 89 und so weiter und so fort, hatten wir dann auch welche, die aus Ostdeutschland bei uns das erste Mal in der Klasse reinkamen. Ne? Also man hat ja nicht viel mitbekommen von Ostdeutschland, außer Erich Honecker, Mauer zu, Mauer auf, Begrüßungsgeld, Trabi und arme Leute, in Anführungsstrichen. So, das ist das, was man uns quasi so als Kinder, ne, oder vielleicht auch den Rest der Leute, ne, so verkauft hat, mitbekommen hat. Und man war in der Klasse selber und hat dann erstmal die Nase gerümpft, so, eigentlich, die gehören ja gar nicht rein. Wie hast du das aus deiner Sicht wahrgenommen? Westdeutschland, Schule vielleicht, ne, direkt, wie war so dein Feeling, wo du das erste Mal in einer neuen Klasse drin standest?
Es war jetzt für mich so, dass ich es ja gewohnt war, mich auf neue Situationen einzulassen. Damals im Osten war es halt so, da habe ich zweimal einen Schulwechsel mitmachen müssen. Man muss sich immer auf neue Leute einlassen. Man weiß nie, wem man wirklich vertrauen kann. Hier im Westen war es so, oder war es genau andersrum, ne? Also wie gesagt, im Osten durfte ich nicht erzählen, dass meine Eltern im Knast waren. Hier durfte ich auch nicht erzählen, dass meine Eltern im Knast waren. Aber jeder wusste, dass wir aus der DDR gekommen sind. Aber ich war so der Paradiesvogel, ne? Mhm. Ich war diese Außenseiterin-Rolle, war ich immer gewohnt. Und jetzt hatte ich ja natürlich auch noch Tennis gespielt, dann kam ich hier in den Verein. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Die fanden das natürlich total geil, jemanden zu haben, der da wie so eine Geistesgestörte die Bälle über den Platz geprügelt hat. Und so genauso ist es passiert. Ich bin direkt Clubmeisterin der ersten Damenmannschaft geworden und auch von der Jugend mit damals 15 Jahren. Fanden die aber auch nur mäßig toll, also nach außen, als, sage ich jetzt mal, als Waffe in den Mannschaften, aber nach innen war das überhaupt nicht, ich wurde da auch gemobbt und das ist halt so, jetzt kommst du als Außenseiter dahin und prügelt sie da direkt über den Platz.
Gehst auf Platz 1, ne? Ja. Genau. Die ist doch gedopt. Genau.
Ja,
was gab es da für dumme Sprüche?
Das kam eigentlich mehr, das war mehr so hintenrum. Da gab es keine Sprüche, das wurde mehr so hintenrum praktiziert. Aber in der Schule war es dann so, gut, ich hatte zu kämpfen. Ne? Ich bin dann direkt aufs Gymnasium und das war so diese Krux bei der Sache, weil es hieß damals ja, ne, DDR, das Schulsystem und eigentlich mega, du wirst keine Probleme haben, ja, von wegen. Also ich hatte massive Probleme, gerade natürlich in den Fächern wie Geschichte, das hieß damals im Osten Staatsbürgerkunde. Ne? Okay, so, ja. Und Geschichte war jetzt auch nicht gerade mein Lieblingsfach, aber ich musste meine zweite Sprache, das war dann Russisch, ja, und das war auch nicht gerade mein Lieblingsfach, aber das musste ich halt nochmal innerhalb einer kürzesten Zeit mit einer Prüfung, die ich auch wirklich gerade so geschafft habe, aber egal, zweite Fremdsprache wurde akzeptiert und so konnte ich halt dann auf dem Gymnasium mit dem Ziel, mein Abitur zu machen, erstmal Fuß fassen. Ja? So. Da gab es dann natürlich auch Schwierigkeiten, weil gerade der Geschichtslehrer meinte, mich dann mobben zu müssen und auch ganz klar meiner Mutter damals beim Elternabend gesagt hat, sie kommen aus der DDR und ihre Tochter wird bei mir über eine 5 nie hinauskommen.
Infilte Disziplin oder gar nicht?
Aufgrund der Wissenslücke,
Herkunft. Okay.
Aufgrund der Herkunft. Ja. Und gut, heute würdest du da wahrscheinlich sofort mit einem Geschwader von Anwälten, ne? Aber das hat man damals und da merkt man eigentlich, wie eingeschüchtert man war noch, ne? Man war eingeschüchtert, ob der Situation, was halt vor der Gefängniszeit war und natürlich auch während der Gefängniszeit, weil das war ja auch kein Zuckerschlecken für beide Seiten, ne? So, und danach, es hörte ja nicht auf, dass wir beobachtet und verfolgt wurden.
Also trotz, dass du in Westdeutschland gelandet bist,
ja,
ging die Recherchekontrolle weiter.
Genau, dieser besagte, ich habe jetzt Guido, war dann wirklich auf meinen Vater angesetzt, weil wir natürlich nicht unbedingt das Paradebeispiel dafür waren, nach außen hin, wie es ehemaligen DDR-Flüchtlingen im Westen ging. Ne? Also die meisten scheiterten. Und das wollte der Osten gerne sehen, dass du hier wirklich auf die Fresse fliegst. So.
Gab's dann welche, ich sag mal, die von Osten im Westen geflüchtet sind oder von mir aus auch ausgewiesen wurden, die dann gesagt haben, wir packen das hier im Westen nicht, wir sind auf die Nase gefallen, bitte nehmt uns doch wieder zurück?
Ja gut, das ist nicht passiert, aber es gab natürlich schon welche, die, also da kenne ich zum Beispiel eine Familie, die nach einem halben Jahr Ausreiseantrag, die haben einen Ausreiseantrag gestellt, weil ihre Freunde hatten einen Ausreiseantrag gestellt, die wollten eigentlich gar nicht. So. Mhm. Und denen geht es heute hier super, aber die hatten natürlich damit zu kämpfen. Und bei uns war es halt so, dass meine Eltern, du musst dir vorstellen, diese ganze Aufarbeitungszeit, die fand gar nicht statt. Also meine Eltern hatten ja erstmal, die waren ja auch noch jung, ne, die waren Anfang, Mitte 30, mit sich selbst zu tun. Ja. Erstmal hatten sie sich beide selber wieder, die mussten gucken, wie kommen wir jetzt hier klar. Dann ging es natürlich auch um Anerkennung von Dokumenten, von Jobs etc. pp. Wie fasse ich Fuß? Wo kann ich mir jetzt, wo kann ich mich jetzt niederlassen? So, das heißt, Arztpraxis, Haus, dieses Ganze. Da blieb ich natürlich auch so ein bisschen auf der Strecke, das Ganze tiefenpsychologisch aufzuarbeiten, weil auch ich war traumatisiert. Aber ich bin halt gelaufen. Ne? Ich habe halt meinen Weg gemacht, ich habe meine Schule gemacht, ich habe Tennis gespielt, ich hatte meinen kleinen Freundeskreis und wir haben halt unser Leben gelebt. Aber trotzdem gab es welche, die das nicht gerne gesehen haben. Und es ging dann so weit, dass dieser besagte Guido, weil er halt im Osten sich da ein Riesenimperium aufgebaut hatte, was auch alles nicht so mit ganz so rechten Dingen zuging, der war auf meinen Vater angesetzt, ihn umzubringen. Und es gibt Todesanzeigen, dass mein Vater, nur als abschreckendes Beispiel, sich damals mit seinem Porsche totgefahren hat, anderthalb Jahre später. Was natürlich nicht stimmt, aber das ist so, das hat der Osten nicht gerne gesehen, dass es dir hier gut ging. Das wollten die
nicht. Hast du dir dann trotzdem manchmal gewünscht, oh Gott, wäre das alles nicht passiert, nein, wären wir doch nur nie. Komplett, nein. Gar nicht. Nein. Stand nicht einmal für dich eine Sekunde zur Debatte.
Nein. Okay. Weil du musst dir vorstellen, wir haben ja damals auch, das war 83, zwei Jahre bevor das Ganze überhaupt dann so weit gekommen ist, dass wir ausreisen durften, haben wir versucht, über Ungarn abzuhauen. Mhm. So, und mein Papa hatte damals einen Golf. Und wir hatten damals schon Ausreiseanträge gestellt, durften aber noch, ich hole jetzt mal ganz kurz aus, bis zu einer Stelle weiterfahren, wo normalerweise eine Österreicher weiterfahren durfte. Und das haben die nicht so ganz, ich kann das auch jetzt nur noch so fragmental, ne, so ein bisschen zusammenkriegen. Auf jeden Fall sind wir gefahren. Und mein Papa meinte damals, die Grenze war in 300 Meter Sichtweite. Mhm. Also wir hätten fahren können, ja. Problem war, wir wurden verfolgt. Wir hatten einen Zivil und einen Uniform mit Knarre hinter uns und natürlich hatte man auch Angst und war unsicher und ich werde diese Situation, diese Szene nie vergessen. Wir mussten Pipi machen und haben an einem Feld gehalten mit so großen Heuballen. Mhm. Ja, so. Und da stand dann wirklich dieser Laderfahrer, ja, mit Uniform und Knarre im Anschlag und beobachtete uns. Und dieses Bild werde ich nie vergessen. Und deswegen, glaube ich, hat sich das auch so in das Gehirn eingeprägt, dass es auch ein Land ist, in das ich nie wieder zurück wollte. Weil du wirklich, du wirst um dein Leben, ja, du musst eigentlich um dein Leben fürchten.
Das heißt, sobald du dann deine eigene Meinung kundtust, warst du aus dem System entfernt. Genau, und dann, bist du raus. Wie am Anfang schon gesagt, aussortiert.
Genau.
Okay. Ja. Harter Tobak. Also, ne, ich versuche, das Schöne ist, bei mir läuft ja dann jetzt gerade auch automatisch ein Film ab, wo ich denke, so, wie wäre ich in der Situation gewesen? Also, du kannst ja entweder nur kannst du dich beugen oder du wirst dann halt wirklich zum Einzelkämpfer, ne? Zum Rambo.
Ja, also es ist ja auch so, mein Vater hat ja in der Haft damals auch andere Häftlinge, die waren ja erst meine Eltern in Haft mit 16 anderen, also insgesamt 16 Häftlingen. Und dann kam die Viermannzelle. Und da gibt es natürlich auch Fälle, wo diejenigen dann auch wieder in den Osten rausgegangen sind. Und da hast du verloren. Da hast du nichts mehr. Weil du bist Staatsverräter, du warst im Gefängnis. Die sind dann natürlich auch nachher irgendwann ausgereist. Aber da warst du nichts mehr.
Ich will jetzt so ein bisschen die schlechte Emotionen mal so ein bisschen wegnehmen. Zu einer schönen Sache vielleicht. Vielleicht kannst du mir mitteilen, ob du heute noch irgendwelche besonderen Rituale pflegst, die du damals in Ostdeutschland gepflegt hast, die du vielleicht dein Kind irgendwie mitgegeben hast oder in deiner jetzigen Beziehung, in deiner jetzigen Ehe, Sachen, die du von früher einfach rüber implementiert hast, weil du sagst, das war so gut, das finde ich toll. Könnten sich die in Westdeutschland mal eine Scheibe von abschneiden? Gibt's da irgendwas? Und selbst wenn es nur das Essen ist.
Ja, also ich hatte ja eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Wir haben ja auch eine sehr große familiäre Bindung gehabt zu den Großeltern, mütterlich und väterlicherseits, wobei väterlicherseits, die haben sich, als ich ganz klein war, extrem um mich gekümmert, weil meine Mutter war damals 18, als sie mich geboren hatte, ne? Und Rituale würde ich es jetzt vielleicht nicht unbedingt nennen, aber es sind ganz viele Dinge, die ich bis heute nicht mit mir führe, aber halt in Erinnerung behalte. Das fängt an, meine Großeltern hatten Gärten, ne? So, das fängt an mit Blumen, die ich hier gerne um mich rum habe, oder mit Rezepten, mit Essensdingen, ja, oder mittlerweile mit meinem Mann ist es so, dass wir jedes Jahr einmal hoch zur Ostsee fahren, also das ist wirklich zum Ritual geworden, er kannte die Ecke da oben gar nicht, wir fahren immer erst auf den Darß und dann nachher nach Greifswald und das ist auf der einen Seite so ein Erhalt der Emotionen, es ist aber auch Spurensuche, man denkt ja immer, man geht immer nochmal irgendwo zurück an einen Ort und man findet was und ja, da gibt es auch noch Spuren, aber leider sind halt meine Großeltern nicht mehr da. Ne? So, und das ist eigentlich etwas, da habe ich auch noch ein bisschen dran zu knacken, weil nach dem Mauerfall sind wir halt nicht so häufig rübergefahren, weil es war halt noch Osten, ja, und natürlich hat mein Vater das auch oder meine Eltern das halt auch immer so ein bisschen, ja, nicht schlecht geredet, will ich nicht sagen, aber das war ja auch scheiße, ne? Das sah auch alles kaputt aus, es war grau und wenn du da so eine Erfahrung gemacht hast, fährst du da nicht unbedingt gerne wieder hin. So. Aber nichtsdestotrotz haben meine Großeltern da gelebt und gut, meine Oma, meine letzte Omi, sage ich mal, ist jetzt vor 2 Jahren verstorben und damit auch so der letzte Ankerpunkt, ja. Und aber das ist eigentlich ein Ritual und das möchte ich auch genauso auch an meine Kinder weitergeben, dass man diese Stadt Greifswald, das ist eine wunderschöne Stadt, auch nochmal so auch in Erinnerung behält. Ja.
Hast du denn, ich denke mal, so wie du, das, was du erlebt hast im Bereich Wechselost zu Westdeutschland, gibt es ja mit Sicherheit auch noch viele andere Menschen, denen vielleicht fast dasselbe genauso passiert ist, ne? Da irgendwie Draht und Kontakt, jetzt nicht in dem Bereich Institution, können wir später noch drauf, sondern so aus deiner Vergangenheit, aus deinem, ich sag mal, privaten Umfeld.
Ja, also ich habe Kontakt zu einem damaligen, ich sag jetzt mal Freund. Mhm. Freund ist ja nicht immer gleich Beziehung, sondern halt Schulfreund. Ja. Den habe ich auch vor 2 Jahren auch in Greifswald getroffen und es gibt natürlich Menschen, da möchte man eigentlich gar keine Beziehung mehr zu haben, weil die einem gar nicht mehr folgen können und jeder sich natürlich auch unterschiedlich entwickelt. Aber es gibt auf jeden Fall auch Beziehungen oder Freundschaften, die sich danach formiert haben. Ich suche das jetzt nicht unbedingt, also ich bin jetzt nicht auf der Suche nach Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Ich glaube, dass das Universum, das schaut ja auf dich, ne? So, und es bringt dir vielleicht ab und zu mal auch so einen Menschen in dein Leben. Und es ist auch passiert, also ich habe eine Bekannte, eine Freundin, der so etwas Ähnliches passiert ist. Und da gibt es schon Menschen auch in meinem Umfeld, aber die suche ich jetzt nicht speziell und mir reicht eigentlich meine Geschichte.
Wir spulen jetzt nochmal ein Stückchen weiter. Du hast in Westdeutschland Fuß gefasst. Ich will eigentlich jetzt so auf den Part, wo wir jetzt quasi, ich will jetzt sagen, nicht im heutigen angekommen sind, aber es gab ja irgendwann einen Auslöser, dass du das Thema Freiheit und Inspiration und Ellbogen links, Ellbogen rechts ja, glaube ich, mehr so zu deinem Hauptthema gemacht hast, ne? Wenn man jetzt so auf das Berufliche, sag ich mal, geht. Oder hast du vorher, weil ich habe ja den Opener gemacht, ne? Kunst und Design, geht das da schon da relativ früh los in deiner Jugend, wo du in dem Bereich so Ausschau gehalten hast, oder hast du früher was ganz Klassisches, ganz anderes gemacht?
Also ich wusste eigentlich mit 14, 15, ich hatte damals über das Tennisspielen ein Mädchen kennengelernt, die war ein Jahr älter als ich und wir haben immer gerne gemalt. So. Da war jetzt nicht meine künstlerische Ausrichtung vorprogrammiert, aber ich wusste, das hört sich mal so lustig an, irgendwas mit Kunst sollte es werden. So. Und das ist es dann auch geworden. Also ich habe ja dann Abitur gemacht und habe dann gewusst, ich gehe auf jeden Fall entweder in den journalistischen Bereich oder künstlerischen Bereich oder Grafikdesign-Bereich, so in diese Richtung. Damals gab es die Max, diese große Zeitschrift, die kennst du vielleicht
ja, noch. Ja, durch Zufall. Von der Mama immer heimlich gelesen. Ja, genau. Max, ja, ja.
Und,
die war ja riesengroß, ne? Ja, so ein, genau. Konntest du einen mit erschlagen.
Genau,
ja, ja.
Und da hatte ich hatte ich ein Praktikum damals in Hamburg avisiert. Also da hatte ich mich beworben, die haben mich genommen für ein halbes Jahr, aber ich hatte mich auch parallel für ein Grafikdesign und Kunststudium beworben und das war halt auf 4 Jahre ausgerichtet und das war auch hier in der Nähe und da habe ich natürlich gedacht, okay, ich studiere dann hier Grafikdesign und Kunst und bleibe hier in der Nähe und konnte auch bei meinen Eltern, das war auch alles ein finanzieller Aspekt, wohnen und habe dann da ganz normal mein Studium zur Grafikdesignerin mit Diplom abgeschlossen und habe halt immer irgendwie noch nebenbei was mit Kunst gemacht. Das war eigentlich schon relativ früh klar, ja.
Die Richtung, hast du dir da irgendwie einen besonderen Kopf gemacht, in welche Richtung du gehen möchtest im Bereich Design? Oder hast du gesagt, ich will alles ausprobieren? Oder gab es Sachen, wo du gesagt hast, nee, das möchte ich machen?
Na gut, damals war das Studium des Grafikdesigns noch ein anderes, als das es heute ist. Ne? Heute kann sich im Prinzip jeder, der sich ein bisschen mit dem Computer auskennt, innerhalb von 10 Minuten eine Visitenkarte zusammenbasteln, weil es halt vorgefertigte Baukästen gibt. Aber damals war es halt noch ein bisschen was anderes. Es war auch ein bisschen Handwerk noch, das kam noch dazu. Und Grafikdesign quasi, die Erstellung vom klassischen Corporate Design, vom Logo bis hin, gut, damals gab es jetzt noch keine Webseiten, aber heute ist es halt so, bis zur Website, die Betreuung der Kunden von A bis Z, das ist eigentlich das ganz Klassische und das war auch das, was mich immer interessiert hat und das mache ich auch bis heute noch, ja.
Wie sieht das denn aus, wenn du kreativ tätig bist? Wie sieht denn so ein typischer Beatrice-Prozess aus, wenn du sagst, oh, heute Nacht, ich stehe auf um 2, ich habe eine tolle Idee? Oder beschreib mal, wie kommt so dieser Blitz, diese Initialzündung manchmal?
Das ist ganz schwierig, ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Das kommt einfach, ne? Man macht sich ja Gedanken. Also es hat natürlich viel mit Allgemeinbildung zu tun. Ne? Du musst halt offen für alles sein, du musst offen für vieles sein, du musst schon auch so einen Weitblick haben über den Tellerrand hinaus. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Mhm. Und natürlich auch recherchieren, gucken, was machen andere, nicht um es zu kopieren, aber um zu sagen, okay, wie ist denn so ein USP, dein Alleinstellungsmerkmal? Das ist eigentlich so das. Man versucht ja immer, dass das Einzigartige rauszustellen. Und damit fängt es eigentlich so an und schon bist du im Kreativprozess drin. Und dann muss man natürlich mit dem Kunden sprechen, wo will der Kunde hin. Da habe ich jetzt heute schon so ein Workbook entwickelt, um Moodboards zu erstellen und auch festzustellen, in welche Richtung es gehen soll. Und dann ist das halt ein Prozess, der eigentlich fast automatisch läuft.
Okay, also halten wir nochmal fest, das heißt, du machst nicht nur eigene Arbeiten, sondern auch Auftragsarbeiten, wo du quasi für Kundschaft dementsprechend ihr Wunschprojekt quasi zurechtzimmerst.
Ja.
Also die geben groben Rahmen vor und du entwickelst dann Ideen oder andersrum, du kannst auch mal den Rahmen vorgeben, wenn dein Kunde nicht weiß, wo will er überhaupt hin, was will er überhaupt aussagen.
Also
oder?
Du hast ja gerade so von Ellbogen-Mentalität gesprochen, das hast du dann natürlich, also so bin ich eigentlich direkt in die Agenturbranche reingerutscht. Mhm. Ich habe 97 angefangen, in einer Werbeagentur als Grafikerin zu arbeiten und da war das Konkurrenzdenken eigentlich schon sehr groß. Und dann bin ich damals, das kann ich heute sagen, zu Douglas Holding gekommen. Mhm. Und da wurde ich angepriesen, wie mir hinterher erzählt wurde, jetzt kommt mal eine, die hat das studiert. Ne?
Okay.
So, also im Endeffekt hatte ich da bei meinen Arbeitskollegen schon direkt die Arschkarte gezogen. Aber dementsprechend hoch war auch mein Schreibtisch, also die Aufträge. Das heißt, ich hatte auch automatisch mehr Aufträge oder die mit mehr Aufwand so. Und das waren so ganz klassische Sachen. Ich habe damals Werbung für alle Töchter gemacht, also nicht jetzt komplett alles, aber die Douglas Holding war ja groß, ob das jetzt Mitarbeiterzeitschriften waren oder die Hauptversammlung, Ausstattung, Flyer etc. pp. Anzeigen, so dieses ganze typisch klassische, was man in der Werbung macht, ne? So in den Ende der 90er.
Ist das, was damals, ich denke mal, Männerdomäne in dem Zeitraum? Oder war das schon so quergemixt durch?
Das war schon gut gemischt, das kann ich also schon sagen. Ja. Aber Ja, die Konkurrenz oder das Konkurrenzdenken war schon groß. Es ging dann wirklich so weit, dass ich dann halt, ich sag's jetzt mal, beim Vorstand Präsentationen gefahren habe und Kollegen dann sagten, ich will aber auch mal, wo ich gedacht habe, ja bitte, ne? Weil
mach doch besser erstmal, ne?
Ja, nein, aber ich saß dann bis 11 Uhr oder 12 Uhr nachts da im Büro, hatte Überstunden ohne Ende und andere sind dann um 4, weißt du, ich kenne keinen 9-to-5-Job. So Kreative sind ja eh immer aktiv oder auch kreativ.
Ja, und kennen wir ja auch.
Und für mich gibt es das einfach nicht. Und das hat natürlich auch was mit meiner Kunst zu tun, die ich nebenbei noch mache. Aber wenn ich eine Idee habe, ich stelle mein Gehirn nicht um 5 ab und sage so im Feierabend, sondern das kann sein, dass ich um 7 einen total coolen Impuls finde, der jetzt vielleicht auf meinen Kunden passt, weil ich habe ja meine Kunden, die ich noch betreue und das ist immer ein stetiger Prozess.
Ich versuche mal, vielleicht kriegst du es hin. Kurz nochmal jetzt im Bereich deiner aktuellen Tätigkeit, kann man das so an 5 großen Erfolgsstationen festmachen, wer du bist in deinem kreativen Schaffen?
Wer ich bin.
Wer du bist, naja, wenn man sagt, ne, also hier die Dame, die von die Douglas, wie sagt man, Präsentation, die Douglas-Kampagnen quasi aus der Taufe gehoben hat, so quasi wie so ein Schlachtruf.
Also es gibt natürlich, ich glaube jetzt nicht, dass es da jetzt einen Schlachtruf gibt, aber ich habe natürlich eine Erfahrung. Ich bin jetzt seit 1997 in dem Business drin, sowohl Werbeagenturbranche als auch Verlagsbranche. Ich habe einiges an Agenturen durchlaufen. Ich habe in einem Verlag, haben wir damals eine Zeit, ein Magazin, ein Lifestyle-Magazin gemacht. Da war ich im Prinzip auch verantwortlich für. Und ich sage ja, die Bandbreite ist groß. Ne?
So. Mach mal so ganz die 2 größten Erfolge, die du so noch aus der Hüfte schütteln kannst, wo du sagst, da kriegst du jetzt noch Herzrasen, wenn du drüber nachdenkst.
Also was wirklich mir absolut Spaß gemacht und auch wirklich meins war, das war die Entwicklung dieses Lifestyle-Magazins, sowohl im journalistischen als auch im redaktionellen Bereich, auf Veranstaltungen zu gehen. Ich bin sehr in dem Bereich des Künstlerischen unterwegs, also auch Interviews mit Künstlern, da kannst du auch das eine oder andere auf meiner Website sehen. Mhm. Das war so das. Und ich sag mal, bei der Douglas Holding fand ich das total cool mit der Presseabteilung von der Parfümerie Douglas zusammenzuarbeiten. Und wir haben zum Beispiel so ein Mitarbeitermagazin. Das war so das total andere Extrem. Aber es gibt, ich sag mal, jedes Projekt ist einzigartig und vielfältig. Aber dieses Magazin, was ich gemacht habe, das würde ich sofort wieder machen.
Jetzt muss ich mal ganz kurz fragen, Inside, ne? Douglas Magazin. Wenn man die Dinger kriegt, ne? Die riechen gut, die Blätter. Parfümieren die extra?
Nein. Ich glaube, das hat...
Also ich habe da dran geschnüffelt und...
Es gibt natürlich Proben, die da drin sind.
Die Blätter, die haben da so nachgeschnuppert.
Nein. Es gibt in der Tat, gibt es Duftpapiere. Ja. Ja, da kann man zum Beispiel super Weihnachtskarten draus machen, die riechen dann nach Lebkuchen. Mm. Wir schweifen jetzt ein bisschen ab.
Ich kriege Hunger, also kein Problem.
Es ist alles möglich, aber nein, es ist mir nicht bewusst, dass es damals einparfümiert wurde.
Okay, warte, jetzt versuche ich den Bogen zu spannen von Schnupperpapier nach. Wir schnuppern mal an deine eigene Kunst. Gibt es da ein aktuelles Projekt, was dir gerade so am Herzen liegt, wo du gerade vielleicht aktuell drin bist, wo du sagst, da wird man dich quasi immer wieder halt mit in Kombination mit erwähnen, wenn man dieses oder jenige Projekt oder Kunstobjekt sieht?
Also ich habe ja schon immer gemalt, aber... Jetzt sage ich mal, es war nur für mich. Ne? Ich habe immer gesagt, mein Job als Grafikdesignerin muss ja immer total präzise und auf den Punkt und immer kundenorientiert sein. Und meine Kunst, in der ich jetzt male, ob jetzt mit Farbe oder wie auch immer, das ist so ein Loslassen. Ne? Da lasse ich einfach raus. So. Und ich habe jetzt für mich eine Kombination aus beidem gefunden nach dem Tod meiner Oma. Weil ich halt viel am Computer sitze, digitale Kunst zu machen. Und zwar liebte ich es schon als Kind, mir alte Fotos anzuschauen. Weil alte Fotos sind ja so wie Fenster in die Vergangenheit, die erzählen ganz, ganz viel. Und als meine Oma gestorben ist, wollte ich mir jetzt nicht einfach nur so ein Schwarz-Weiß-Foto irgendwie gerahmt irgendwo hin hängen und bin dann auf die Idee gekommen, alles, was ich so an Emotionen habe, an Erinnerungen und ne, wie ich ja vorhin gerade sagte, Blumen aus dem Garten oder was sie gekocht, gebacken, eingeweckt. Man macht sich dann Gedanken, was hat diesen Menschen eigentlich ausgemacht? Ne? Du hast ja diesen Enkelblick, aber das ist halt eine Kriegsgeneration. Wie haben die eigentlich gelebt? Wie haben die gefühlt? Diese Gedanken kommen dann hoch und das habe ich alles versucht in mein neues Projekt genannt Lebenswerk, weil ich habe mir wochenlang Gedanken darüber gemacht, wie nenne ich denn das überhaupt, diese digitalen Kunstcollagen, weil es ist halt eine Kombination aus alten Fotos mit ganz viel emotionalen Elementen, die da eingearbeitet werden.
Wir werden natürlich, ne, das hatte ich ja schon mal im Vorfeld irgendwann erwähnt, hoffe ich zumindest, wenn ich es jetzt nochmal, werden wir natürlich ein paar Einspieler jetzt hier natürlich für die Videoversion natürlich mit reinbringen, wo man ein bisschen sehen kann, wie sieht deine Kunst aus, ein besonderes Herzensprojekt, also so gerade erwähnt, werden wir natürlich einblenden, natürlich auch die Webseite, die Social Media Links, wo die Beatrice am Start ist. Hast du gerade ein aktuelles geheimes Projekt, wo du noch dran werkelst, wo du noch nicht drüber reden möchtest, irgendwas Geheimes? So, wo du uns vielleicht so einen ganz kleinen, wie sagt man, Einblick, Teaser geben könntest?
Meinst du jetzt in der Kunstgeschichte oder?
Egal, irgendwas Geheimes. Irgendwas Geheimes. Wir. Hast du? Okay.
Also, ich habe eine Partnerin und im Jobbereich und wir planen gerade wir basteln gerade an einem Projekt und zwar ist es eine Kombination aus ihrer Joberfahrung und aus meiner Joberfahrung. Okay. Und es geht um die Optik, es geht eigentlich, um es mal ganz grob anzureißen, ja. Du hast keine zweite Chance für einen ersten guten Eindruck und es geht im Prinzip um das Hinterlassen des ersten guten Eindrucks, optisch und um was dein Unternehmen angeht. So, und mehr sage ich nicht.
Sehr gut. Könnte man auch eigentlich fürs Dating nehmen, ne? Das wäre wieder mein Thema. Aber okay, anderes Thema. Sehr schön. Ich will nochmal ganz kurz im Bereich nochmal Ostdeutschland reinspringen. Du hattest, wir hatten mal so vom Thema Rituale haben wir gesprochen. Aber finde ich heute noch ostdeutsche Einflüsse hier in Westdeutschland, also wo die Westdeutschen gesagt haben, das war damals so toll, das wollen wir auch haben, irgendwie Lebensmittel, die du hier im Regal findest, wo keiner wüsste, ach, das sind eigentlich ostdeutsche Produkte. Gibt es sowas hier bei uns
im Regal? Lorena geht zu DM, glaube ich, oder Rossmann, ohne Schleichwerbung zu machen.
Nee, machen wir nicht.
Gibt auf jeden Fall.
Gibt ja auch noch andere Läden.
Ja, ich glaube, es gibt also schon noch kosmetische Produkte.
Ist Nudossi ist auch, glaube ich, eine Gesichtscreme, Nudossi, ne?
Ja, ja, oder? Ist eine Gesichtscreme. Du siehst dann zwar kacke aus, aber genau. Ja,
im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Aber es ist schöne Gesichtsfarbe.
Ist super schön, genau. Nein, ich denke mal schon, dass es Produkte gibt, die es damals auch gab. Ich denke mal, Gurken könnte, Gewürzgurken, Spreewälder zum Beispiel.
Ja, okay, ja, könnte hinkommen.
Könnte ich mir vorstellen. Aber jetzt wirklich so richtige Ostprodukte, sagt mir, ich weiß nicht, Plaste aus Elaste, keine Ahnung. Es gibt auch das ja was alles aus Plastik. Aber ich glaube schon, Carl Zeiss Jena, Brillengläser oder es gibt auf jeden Fall Dinge, die dir im Alltag vielleicht unterbewusst begegnen, aber geh doch einfach mal ins DDR-Museum. Du wirst staunen.
Wo finde ich das jetzt? Okay. Ja. Da hat sie mich wieder, ne? Ich und Verkehrsgeografie. Habe ich schon mal erwähnt, wo ich arbeite? Nein. Ich glaube, da werde ich fündig. Aber wäre mal eine interessante Sache. DDR-Museum, also unbedingt mal googeln, ne? Oder für die anderen Menschen, die nicht googeln können, ja, sprecht mal mit Siri, ne? Die findet es auch schon.
Oder Alexa.
Oder Alexa, stimmt. Ein bisschen Gleichberechtigung für alle. Hast du denn aktuelle Ausstellungen, wo man deine Kunst erhaschen kann?
Gibt's da was? Es gibt was. Ich habe gerade zwei aktuelle Ausstellungen, einmal im Schloss Bodelschwingen und einmal in Applerbeck. Da haben wir am 3. September eine Vernissage. Im November bin ich in Hattingen bei der Revierkunst. Das wird richtig spannend, weil da noch 75 andere Künstlerinnen und Künstler ausstellen. Und es ist auch noch einiges in Planung.
Sehr schön. Wer jetzt sagt, toll, wir hätten da mal Platz für die Beatrice zum Ausstellen, die können sich dann sehr gerne bei dir melden. Blenden wir auch natürlich die ganzen Kontaktdaten ein, machen wir definitiv. neben den Ausstellungen, die du natürlich dann am Start hast und du deine Kunst präsentierst, bist du ja unter anderem nebenbei ja noch, wann auch immer, ich weiß nicht, wie viele Stunden du am Tag, wie viele Stunden dein Tag hat sozusagen, also ich glaube, bisher ja mehr als 24 Stunden, bist du ja auch noch in verschiedenen Institutionen mit am Mitwirken. Habe ich nur so überflogen. Klär mich auf, ob ich richtig geflogen bin oder ob ich mich verflogen habe.
Nein, du meinst Bohana. Bohana ist ein, das ist übrigens ein sehr spannendes Thema, aber auch irgendwie wieder so ein bisschen gruselig, wie ich zu diesem Netzwerk gekommen bin. Und zwar Anfang des Jahres im Zusammenhang mit meinen digitalen Art-Collagen habe ich mir überlegt, das ist zum Beispiel auch ein geheimes Projekt,
was ich jetzt natürlich
auch erwähnen werde.
Ja, sehr gut. Erzähl mal.
meine digitalen Kunstcollagen, die ja eine Kombination aus einem alten Foto und ganz viel Emotionen ist, auf Urnen drucken zu lassen. Mhm. Ja, so. Und damit das Thema Tod auch so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht positive, aber anders anzugehen. So. Und irgendwann jetzt im April schrieb mich die Anne an von dem Bohana-Netzwerk, dass das so out of the box ist, meine digitalen Kunstcollagen, diese Lebenswerke, dass ich dann mit in dieses Netzwerk eingestiegen bin, um das Thema Tod und Trauer begreifbarer zu machen und eigentlich auch aus diesem dunklen Licht rauszuholen.
Ja, das ist kein Problem. Ab jetzt müsst ihr einfach nur die Ohren spitzen. Das Bild ist jetzt weg. Und das ist schön, weil wir dann in der Zwischenzeit nämlich so ein bisschen aus dem Bohana-Netzwerk ein paar Sachen einblenden. Leute, die sich gerne auch diesem Netzwerk anschließen möchten oder da den Kontakt in die Richtung suchen. Aber es ist ein sehr interessanter Aspekt, so wie du gerade sagst, das Thema Tod von einer positiveren Ausgangslage, wie auch immer man das in dem, man muss ja da sehr feinfühlig unterwegs sein, dass man aber dieses Negative so ein bisschen an die Seite nimmt und versucht, da etwas Schönes noch.
Naja, es ist Trauerbewältigung. Ne? Ja. Also es ist eine Trauerarbeit, es ist eine Erinnerungskunst, die eigentlich auch durch einen gewissen Zufall entstanden ist. Also von meiner Seite aus, durch den Tod meiner Oma, bin ich eigentlich darauf gekommen. Und dann nahm das halt so, wie so ein Dominoeffekt. Ne? Kam eins zum anderen und dann habe ich das erzählt und dann kamen die ersten Aufträge rein. Aber es ist halt hochemotional. Also das ist jetzt nicht so, mach mir mal hier eine Collage, sondern es sind Telefonate mit Menschen, die gerade jemanden verloren haben, auch ganz enge Verwandte, Eltern. Und das macht natürlich was mit einem. Da muss man natürlich auch empathisch sein und zuhören. Und ich glaube aber, dass es halt auch eine andere Form der darstellenden Kunst ist, weil diejenigen halt nicht einfach nur ein Foto hinstellen, sondern vieles an Erinnerungen, die sie auch vorher gar nicht hatten, weil ich gebe ja Impulse, ich kitzel da ja auch, genauso wie du Fragen stellst, stelle ich ganz viele Fragen im Vorfeld und dann geht das da los. Und das ist dann wirklich so, dass ich dann über WhatsApp, das rege ich natürlich auch vorher an, wenn dir irgendwas einfällt, du wirst davon träumen, ne, sage ich jetzt mal, die werden ganz viele Sachen, was dir einfällt, schreib es mir einfach und ich baue das mit ein. Und das,
aber du durchlebst ja, ich sag mal, die Trauergeschichte durchlebst du ja auch als Künstlerin. Also könnte ich mir vorstellen, auch nochmal durch und durch, oder? Also ich glaube nicht, dass man das so abschütteln kann, oder?
Das nicht. Also das setzt natürlich auch ein hohes Maß an Empathie voraus und auch das Wissen darum, wie sich Menschen in so einer Situation fühlen. Aufgrund meiner eigenen Erfahrungen weiß ich, wie sich der Verlust anfühlt. Und es ist aber trotzdem unheimlich spannend zu sehen, wie man für so einen Moment so Licht ins Dunkel bringt. Ja, weil du natürlich über den Menschen, der gestorben ist, sprichst, ihn aber automatisch durch das Hervorkitzeln von Erinnerungen oder durch dieses Setzen von Impulsen in ein völlig anderes Licht rückst. Und wenn du das Ganze in ein Bild verwandelst, dann bist du, so wie ich das jetzt von einer Dame gehört habe, das fehlende Puzzleteil im Sinne der Trauerbewältigung. Das ist toll.
Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil wenn ich jetzt von dem oder derjenigen, die verstorben ist, mir ein Bild raushole, habe ich ja alle Emotionen, die um das Bild rumgrassieren. Ne? Also quasi, ja. Ich sage jetzt mal so in der Vergangenheitsform, emotionale Vergangenheit, die man dann natürlich nochmal rausholt. Genauso aber auch wie ein Video oder sonst was, aber eine neu zusammengesetzte Kunst. Und jetzt Trommelwirbel, jetzt kann ich mich schon wieder selber auf die Schulter klopfen, erzeugt ja eine ganz andere, neue Art von Emotionen von demjenigen, der verstorben ist, die vorher nicht in eine von unseren Gefühlsschubladen einfach mal so reingeknallt wurde. Ne?
Genau. Und deswegen der zweite Schritt, oder da wo ich jetzt halt auch in die nächste Projekt Umsetzungsstufe gehe, ist die Umsetzung, da gibt es jetzt auch bald einen Prototypen, das Ganze auf Urnen zu transferieren.
Das heißt auch in verschiedenen Art und Weisen des Druckes? Oder ich kann mir jetzt vorstellen, natürlich, weiß nicht, was hält da, Kunstdruck, oder gibt es auch Sachen, ich komme jetzt hier kreativ mit um die Ecke, Lasern, ich weiß nicht, was gibt es da für Möglichkeiten?
Da bin ich jetzt gerade in Erfindung. Also es geht natürlich, das Ganze auch bedrucken zu lassen, aber es muss natürlich schon irgendwie auch ein cooles Material sein. Ja. Und da fängt es ja schon an. Mhm. Ja? Wenn du dir die Uhren, fahr mal beim Bestatter vorbei und guck dir die Uhren an. Ja. So. Und das sind Standarduhren. Und wenn du wirklich mal dir in einer ruhigen Minute Gedanken darüber machst, über den Tod und wie du später eigentlich, du hast es ja auch selber in der Hand, sagen, okay, möchte ich in so eine, ich sag's jetzt mal ganz doof, ne, in so eine 0815 Urne. Ne,
passe ich schon mal nicht rein, muss ich noch ein bisschen abnehmen. Ne?
Es gibt ja wahrscheinlich dann auch größere.
1,80. Ja.
Nein, aber ohne das jetzt ins Lächerliche zu ziehen. Es gibt wirklich ganz tolle, moderne Formen von Urnen oder die Möglichkeit, die farbig zu gestalten oder mit Gold oder was auch immer. Ne? Also unabhängig davon, dass es auch Menschen gibt, die auch welche bemalen, handbemalen oder künstlerisch gestalten. Das meine ich halt, dafür ist zum Beispiel dieses Netzwerk Bohana ideal. Es ist leicht, mal eben durchzuklicken, wen suchst du? Guckt es euch einfach mal an, was es für Möglichkeiten gibt, weil es gibt so viele Menschen, die sich so kreativ mit diesem Thema auseinandersetzen. Und da möchte ich halt auch ganz gerne hin. Und jetzt denk mal weiter, ne? Tutanchamun, ne? War ja auch schön bemalt und verpackt in seinem Sarkophag.
Ja,
ne?
Ja.
So, und wenn man mal weiterdenkt, irgendwann, wenn du vielleicht mal so eine Urne ausbuddelst, ich spinne jetzt einfach mal, und es ist halt nicht einfach nur eine Urne, wenn überhaupt noch was davon übrig bleibt, sondern da ist noch ein Stück drauf zu sehen, ein Gesicht zu erkennen, oder ich meine, der oder diejenige wird in 300 Jahren nicht verstehen, was er da in der Hand hält, aber es ist schon ein Stück, ohne dass es jetzt zu weit gedroschen oder zu überheblich klingt, schon ein bisschen unendlich. Ne?
Ja, also ich möchte gerne, wenn ich irgendwann mal ausgebuddelt werde mit der Uhr, möchte ich, dass die Musik abspielt. Ja. Egal, wie die ausbuddelt.
Dann macht dann den Deckel auf und dann
geht dann, kommt dann irgendwie, was weiß ich, Scooter oder so, Move Your Ass, irgendwie so, Hyper Hyper.
How much is a fish?
How much is a fish? Genau. Ja, wenn derjenige dann die Urne aufmacht, dann denkt er sich das mit Sicherheit. Ja. Aber deswegen, also es ist ein ernstes Thema. Ja. Ich will es hier absolut nicht ins Lächerliche ziehen. Kann ich aus privatem Umfeld sagen, da wir da gerade aktuell mit betroffen sind. Trotz alledem, denke ich mal, ist ja, wenn man jetzt andere Kulturen mal guckt, die mit dem Thema Tod oder Trauerbewältigung ja ganz anders umgehen, die dann quasi den Neuanfang wieder feiern. Ich sag mal so, ne, also da muss jeder für sich selber wissen, wie er dann damit umgeht. Ich hätte da jetzt auch kein Rezept, ob man jetzt sagt, ne, Trauer so oder Trauer so oder wisch es an der Seite. Gut, ich persönlich bin dann halt so der König, der die Seiten, der die Sache dann an die Seite wischt und versucht, so ein normales Alltagsleben sich dann irgendwie zurückzuarbeiten. Andere aus dem anderen Umfeld, die brauchen die Konfrontation, die tagtägliche Konfrontation. Da ist jeder unterschiedlich. Irgendwann holt es dich dann trotzdem ein, auch wenn du die Sachen an der Seite schiebst. Und gerade so ein Netzwerk, was du gerade erwähnt hast, denke ich mal, findet auch der ein oder andere da eine Schulter zum Stützen, denke ich mal. Ne? Oder wollte gerade sagen, einfach nur mal ganz grob, damit man das nochmal versteht, was ist das für ein Netzwerk, für wen ist das Netzwerk und was hat man da grob für einen Bezugspunkt, den man da finden kann? Einfach also, nur ganz kurz.
Ja, ja. Also da ist im Prinzip, da sind ganz viele Partnerinnen und Partner drin, die sich mit dem Thema Tod und Trauer, das fängt an von Trauredner über Erinnerungskunst, so wie Schaffenden, wie ich es halt zum Beispiel bin, oder über Bestatter. Da ist alles drin, was sich mit dem Thema Tod und Trauer auseinandersetzt. Mhm. Also wenn du jemanden suchst, ne, in deiner Nähe, gut, der muss natürlich dann auch da in diesem Netzwerk mit drin sein, ja, oder in erweiterter Form. Das ist wie so ein Portal, wo du auch Hilfe und Unterstützung findest. Mhm.
Ja, wie gesagt, wir blenden ja alles ein in der Podcast-Beschreibung, beziehungsweise Linktipps und so weiter und so fort. Das ist natürlich Ehrensache. Ist auch interessant, da mal wirklich mal nachzuhören, was da so los ist, in Anführungsstrichen. Sehr schön. Internetpräsenz hatten wir vorhin schon drüber gesprochen, werden wir natürlich auch in die Linkbeschreibung einfügen. Gibt es sonst noch was, wo du noch mit unterwegs bist? Neben deinen Ausstellungen, neben diesem Netzwerk, Gefühl bist du, glaube ich, noch in 4 verschiedenen, 5 verschiedenen anderen Netzwerken. Ne? Gibt es noch ein großes?
Noch ein großes Netzwerk, jetzt in der Form nicht. Also ich arbeite noch für ein Lifestyle-Magazin und ich habe auch noch einen Secondhand-Online-Shop, aber das ist jetzt eigentlich, ich sage jetzt mal, ist natürlich erwähnenswert, aber nicht vorrangig. Ich glaube, vorrangig ist wirklich diese Kunstgeschichte, die digitalen Kunstcollagen und ja, die Aufarbeitung meiner Geschichte, was die DDR-Vergangenheit angeht, und um dem Ganzen auch nochmal eine Bühne, eine Plattform zu geben, dass es halt nicht vergessen wird. Und ich glaube auch, dass ich heute da ganz offen drüber reden kann, dass da eine Form von Traumatisierung eigentlich auch nicht aufgelöst wird, aber bewältigt wird, auch durch Gespräche mit meinem Mann, und dass das unterstützt und das hilft auch, vieles zu verstehen und nachzuvollziehen.
Ich wollte gerade sagen, aber gibt es denn da in der Richtung eine Art Netzwerk oder Community, wo sich Leute austauschen, das, was die im Rahmen der Flucht erlebt haben und wie die heutzutage mit umgehen und welche Schwierigkeiten es gab?
Also ich kann jetzt kein genaues benennen, aber es gibt auf jeden Fall Anlaufstellen, muss man mal googeln, kann man vielleicht auch mal raussuchen, wo man... Ich hatte jetzt mit der Regisseurin von Nahschuss geschrieben, die hatte mir eine Anlaufstelle genannt, wo man mal Kontakt aufnehmen kann. So etwas gibt es auf jeden Fall.
Wir werden das anders machen. Also das heißt, alle, die jetzt zuhören, einfach mal in den Kommentaren oder zu dem Podcast einfach mal ein paar Tipps von eurer Seite. Ne? Schreibt mal rein, was gibt es da für Institutionen? Ja. Würde mich mal interessieren, Beatrice natürlich auch. Und dann kann man mal sich austauschen, welche dann sinnig wären oder welche nicht.
Ich glaube einfach, dass es viel zu wenig thematisiert wird, oder vielleicht auch, natürlich gibt es 1 oder 2 Foren oder auch sicherlich Politikerinnen, die sich da, oder Politiker, die sich darum kümmern, ne, dass das Ganze nicht so unter den Tisch fällt, ja. Aber ich glaube, je weiter das jetzt in die Zeit geht, ne, also je weiter wir uns von 1989 oder auch davor entfernen, desto mehr verblasst es eigentlich auch. Mhm, ne? Ja, also, weil wir werden ja auch älter und ich glaube, da muss man jetzt ja so langsam an die Öffentlichkeit auch mal gehen.
Mhm. Mega. Man sagt ja so, the famous last words, übersetzt, was du deinen Fans, deinen Supportern, vielleicht wichtigen Kooperationspartnern immer schon mal sagen wolltest oder jetzt einfach mal auf den Weg geben möchtest. Einfach mal, hau mal frei raus, einfach frei aus dem Bauch hinaus, was du der Welt nochmal mitteilen möchtest. Alles, was du möchtest.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja gut, ich habe ja ein Lebensmotto. Mein Motto ist ja, you never try, you never know. Und genauso lebe ich eigentlich auch. Also du hattest vorhin dieses mit Ellbogen. Also ich bin jetzt sicherlich kein Mensch, der mit Ellbogen kämpft. Aber ich glaube, dass ich mittlerweile eine Stärke habe, man sagt immer starke Frauen, ja, bla, aber eine Stärke habe, dass ich weiß, wo ich hin will. Und es gibt nichts, was mich aufhält von irgendwelchen Projekten, die anstehen oder Dingen, die ich noch erreichen möchte, außer sicherlich finanziell, ne, da gibt es ja dann irgendwann mal Grenzen. Aber ich kann einfach nur vielen Menschen mit auf den Weg geben, dass man seine Träume einfach nicht aus den Augen verlieren soll. Dass, wenn man wirklich gewisse Dinge schon erlebt hat, ob es jetzt so eine Geschichte ist, wie ich es hier erlebt habe, oder auch Verluste. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, das hast du vorhin auch so schön gesagt, damit umzugehen. Entweder gehst du daran kaputt oder du wächst daran. Und ich hoffe, dass viele die Stärke haben, daran zu wachsen, um sich ja die Träume zu erfüllen. Und jeden Tag auch, und das kann ich auch nochmal sagen, dankbar zu sein, gesund aufzuwachsen, ja, weiterhin nicht aufzuwachsen, aber gesund halt überhaupt durch den Tag zu gehen, aufzuwachen war das richtige Wort, nicht aufzuwachsen. Wir wachsen zwar alle jeden Tag weiter, aber an unseren Aufgaben.
Der eine in die Breite, der andere in die Länge, ne? Ja, ja, ja.
Okay, das Thema Menopause können wir dann vielleicht im nächsten Podcast.
Sehr gerne. Ja, wir machen Mehrteiler. Mehrteiler. Genau.
Nein, aber das ist eigentlich das Wichtige, dankbar zu sein, mit sich selber achtsam zu sein. Und weißt du, mir persönlich, guck mal, ich bin ja 52, ich bin so aufgewachsen, immer schlank zu sein, immer gut auszusehen, immer perfekt zu sein. Und jetzt mit 52, ich habe zwei Kinder bekommen, weißt du, mir ist es scheißegal, ob ich 3 oder 4 Kilo mehr habe. Ich bin gesund, ich habe, die Einschläge kommen näher, ich kenne so viele in meinem Freundeskreis, die wirklich mit ernsthaften Erkrankungen zu tun haben. Und ich verurteile Menschen, die Menschen aufgrund ihres Äußeren bewerten, ne? Und das ist nicht das Wichtigste. Das Äußere ist nicht das Wichtigste.
Das stimmt, ja. Ich habe ja, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen, ich habe ja ein Tattoo hier, ne? Das ist immer blöd. Kannst du das? Ich weiß ja selber gar nicht mehr, was da draufsteht. Pass auf. Warte.
Da steht, hier könnte deine Werbung stehen.
Nein. Ey, jetzt ist gut, dass hier kein Bild ist. Warte mal, ich vergesse nicht mal, was da drin steht. Omnia?
Mehr? Mecum.
Porto.
Das habe ich jetzt aber nicht gesehen.
Ganz rechts an der Ecke. Ah. Übersetzt heißt das, all mein Besitz trage ich in mir. Mhm. Und genau das ist das, was du sagst. Das Äußerliche ist manchmal, ist eigentlich sekundär. Das Finanzielle ist Mittel zum Zweck. An erster Stelle steht alles das, was du in dir trägst, was in dir drin ist. Ich sage immer so, der Tiger in dir. Werbung, ne?
Die guten. Nein.
Kellogg's, Frosties, gibt's auch. Aber das, was ich damit sagen will, innerliche Stärke, die kann wachsen, innerliche Stärke, muss dann aber auch zum gewissen Punkt auch nach außen kommen.
Ja.
Kommt schon wieder jeder Pastor Fliege durch. Beatrice, es war mir eine Freude, es war schön, dass ich bei dir zur Tür rein durfte, dass du uns an deiner Geschichte hast teilleben lassen sozusagen, nicht nur teilnehmen, sondern man hat es ja wirklich, also ich habe es zumindest miterlebt, mit Schweißausbrüche und Frostbeulen sozusagen, und wir werden natürlich, wenn du natürlich magst, können wir genau da auch nochmal tiefer einsteigen, wo man wirklich sich auf ein Kernthema vielleicht nochmal, ja, aus dem Bereich nochmal komplett fokussiert. Wir wollten ja hier quasi nur so einen kurzen Überblick schaffen. Nicht einfach sagen, ja, ist die Beatrice, die macht Kunst, guck mal hier, guck mal da, ein bisschen, ne, sondern wirklich, und das ist ja das Schöne hier bei meinen Real Talk Sessions, mich interessiert ja die Message dahinter, der Mensch dahinter, warum bist du so, geworden, was machst du, was waren die Auslöser? Und ich glaube, da haben wir zumindest mal den Menschen da draußen einen kurzen Einblick geben können. Und dafür sage ich vielen Dank.
Ja, ich habe zu danken. Ich freue mich und hoffe, dass ich ja ein bisschen begeistern konnte und auch vielleicht noch ein bisschen was zu der Geschichte behind me beitragen konnte, mich kennenzulernen.
Ja, dem habe ich eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen, außer Leute, bleibt mir gesund. Wir hören uns bei der nächsten Real Talk Sessions. Vielen Dank und habt noch alle einen schönen Tag.
Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.